Gott nicht im Wind war, ein Wind, das so stark war, dass es sogar Felsen zerbrach. Das haben wir in 1. Könige 19 gesehen heute Morgen. Er war nicht in Erdbeben und er war nicht in Feuer, sondern er war in eine leise, stille Stimme. Und weil Gott groß und mächtig ist, das glauben wir auch, dann erwarten wir normalerweise als Menschen, dass er richtig was losmacht. Und das tut er auch, aber nicht so, wie wir es erwarten. Denn Gott ist in den Schwachen mächtig. Seine Macht wird groß und wird deutlich, auch in Schwäche. Und in und durch unsere Schwäche verherrlicht sich Gott. Wir als Männer wollen, ja, wir wollen Felsen zerbrechen, wir wollen ein Erdbeben erzeugen. Wir wollen wie die Söhne Zebedeus das ganze Dorf anzünden. Petrus hat auch lange Zeit so gedacht. Petrus hat sich sogar angemaßt, Gott schützen zu können, ihm warnen zu können, das geschehe dir ja nicht. Oder er will Jesus verteidigen und zieht ein Schwert und zielt vorbei an sein eigentlichen Ziel. Er wollte eigentlich den Soldat den Schädel spalten und erwischte ihn nur am Ohr. Und Jesus sagte ihm, nee, Petrus, nicht durch Macht oder durch Kraft, sondern durch mein Geist, und sein Geist ist sanft. Und Gott wirkt aus der Stille heraus, und aus der Stille heraus wirkt er und bringt uns vorher aber zur Ruhe. Und das haben wir heute Morgen gesehen. Ich will aber da anschließen und dann wollen wir weitergehen und uns einfach diese Arbeit, dass Gott Noah anvertraut hat. Die oder das?
Die Arbeit, die.
Psalm 46, wir können uns Verse 9 bis 11 anschauen. 46, es ist eine gute Gewohnheit, unsere eigene Bibel zu haben und sie zu tragen und uns Notizen zu machen. Wenn ich nicht meine eigene Bibel habe, und ich habe insgesamt 3, in 3 verschiedenen Sprachen, dann finde ich nichts. Ich weiß es nicht, wie es euch geht. Ja. Und ich unterstreiche und weiß in etwa, wo die Bibelstelle ist und wie sie gestrichen ist. Ich habe ein fotografisches Gedächtnis. Ist es gut? Es ist eine schöne. Kauft euch eine gute Bibel, eine gute Übersetzung, qualitativ gut. Und arbeitet mit einem Stift und macht euch Notizen. Ezra hat sein Herz darauf gesetzt, das Wort Gottes zu studieren, darin zu forschen, zu graben, zu suchen, Gott zu suchen. Jesus sagt zu den Pharisäern, ihr meint, ihr wisst alles. Aber ihr versteht nichts, weil ihr das Wort Gottes nicht versteht. Denn ein Wort wird von mir gesprochen. Und wenn ihr die Schriften kennen würdet, würdet ihr mich erkennen. Wenn ich die Schrift erkenne, erkenne ich Gott. Klar hat unsere Beziehung mit Emotionen zu tun, selbstverständlich, denn Gott ist lebendig. Und es gibt Phasen im Leben, wo er sich auf besondere Weise offenbart. Aber im Alltag, das Natürliche ist, er offenbart sich in der Schrift. Und es ist wichtig, dass wir die Schrift kennen, dass wir ja in unserer Bibel forschen. Psalm 46, ich sage es euch nur als Ermutigung, ich will kein Mensch hier anmachen, aber wir sollten alle unsere Bibel haben, sonst kann der da vorne, egal was für ein Kram erzählen, wir wissen gar nicht. Wie soll ich das prüfen, was der da vorne sagt, wenn ich nicht eine Bibel vor mir habe, darin forsche und prüfe, ob es gut ist und richtig ist, ob es wahr ist. Vers 9 von Psalm 46. Kommt her und schauet. Guckt euch das mal an, wie Gott ist. Schauet die Werke des Herrn, der auf Erden solch eine Zerstörung anrichtet. So stellen wir uns Gott nicht vor, oder? Ich habe mal in Indien vor vielen Jahren nach einer Evangelisation, ich hatte die Schnauze voll von dem Theater da vorne und es ging um Wunder, die nicht geschahen und es ging um Emotionen und das war eine Atmosphäre. Ich habe das nicht mehr ausgehalten, bin raus und gedacht, ich gehe jetzt spazieren, vielleicht kann ich irgendein Hindu von Jesus erzählen und bin abgehauen und die Straße runter und tatsächlich kam mir so ein Studententyp entgegen und irgendwo fragte, so wenn du weiß bist in Indien heutzutage, vielleicht noch nicht so sehr, aber in der Ende 70er Jahre, Anfang 80er Jahre, da gab es nicht so vielen Touristen aus, ein paar Hippies in Indien. Und einen weißen Menschen zu treffen, gerade draußen auf dem Dorf, das war außergewöhnlich. Und die wollen ja unbedingt, die sind so kontaktfreudig. Ja, wo kommst du her und was machst du? Denke ich, danke Jesus, gerade das wollte ich. Ne? Ja, okay, du bist ein Christ. Ne? Ich bin Hindu. Und ich sage, ja, okay, jetzt, Jesus, hilf mir, wie kann ich ihn jetzt erreichen? Ja, ja, ihr glaubt, wir glauben an viele Götter. Es ist aber nicht so. Wir glauben an einen Gott, Brahman. Und er offenbart sich in drei Personen. Ich denke, Mann, das ist ja Evangelium hier. Brahman, Gott der Vater, Vishnu, Gott der Erhalter, der Heilige Geist. Und dann sprach er von Shiva, Gott der Zerstörer. Ja, genauso wie bei uns auch. Gott der Vater offenbart sich zu uns, Heiligen Geist, der Erhalter. Vishnu, der Erhalter, das ist der Heilige Geist. Ja, und dann gibt es Jesus. Und dann hatte ich Jesus gesagt, und ich denke, Shiva, Zerstörer. Dann sagt Gott zu mir, hey, verzweifle nicht. Jesus ist Gott, der Zerstörer. Der kam und die Werke. Ist das nicht schön? Und dann gab es sich ein richtiges, tiefes Gespräch. Und er erklärte mir, ja, die anderen Götter, das sind Untergötter. Das sind Divas. Interessant, oder? Das ist ein hinduistisches Wort. Die Divas in Hollywood. Gefallene Engel sind das. Mächte der Finsternis. Und so es war so interessant. Ich kam jetzt durch Gott hat zerstört. Und Gott ist auch in meinem Leben ein Zerstörer. Er zerstört das Böse, tötet die Sünde in euren Gliedern. Sein Wort ist wie Öl, aber auch wie ein Hammer. Und ich bin dankbar dafür. Ich brauche einen Hammer. Und Gott zerstört alles, was im Weg steht zwischen dir und Gott. Er will das nicht. Er reißt das alles nieder. Und es gibt nicht nur all dem, was draußen, außerhalb deiner eigenen Person ist, das dich stört in deiner Beziehung zu Gott, sondern es ist in mir. Wir singen von die Finsternis in mir. Er zerstört das, Gott sei Dank. Er ist gekommen auch, um zu zerstören die Werke des Teufels, der zwischen uns stehen will und unsere Beziehung zu Gott verhindern, betrüben will. Komm her und schaue die Werke des Herrn, der auf Erden solch eine Zerstörung anrichtet, der den Kriegen steuert in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Ich liebe Gott in seiner Kraft, weil er das da anwendet, wo es eigentlich angesagt wird, wo mir geholfen wird. Er zerstört alles, was meine Beziehung zu ihm im Wege steht. Und dann sagt er in Vers 11, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Er zerstört alles. Er räumt alles weg aus meinem Leben, damit ich ihm erkennen kann, wie er ist. Und ich kann ihn wieder zurück zu unserem Thema heute Morgen. Ich kann ihn nur erkennen, wenn ich vor ihm stille geworden bin. In der Stille erkenne ich Gott. Ich muss zur Ruhe kommen. Johannes sagt, ich muss abnehmen. Paulus spricht von das Sterben jeden Tag. Nicht mir ich, sondern Christus in mir. Wenn wir Gott dienen wollen, und darum geht es auch hier, dann Noah war ein Diener Gottes. 120 Jahre, Dankeschön, hat er gearbeitet an der Arche. Ein Ding, das so groß ist wie ein Fußballfeld. Und dann 15 Meter hoch, 3 Häuser breit, 150 Meter lang, mit 3 Etagen. Gott sagt ihm genau, wie er seine Arbeit tun soll. Und wir werden auch sehen, wie gehorsam Mose ist, wie er sich die Ordnung Gottes unterwerft und die Dinge so tut, wie Gott sie will. Und deswegen muss ich sterben, weil ich lernen muss, mit Petrus zu arbeiten, wie er es möchte. All dem, was ich mitbringe aus der Welt, das muss durchdacht werden. Das muss gereinigt werden. Es muss alles aussondiert werden. Und Gott muss mich lehren, so zu dienen, so zu sein, so zu leben, wie er ist. Paulus hat gesagt, ist alles scheiße. Alles, was früher war, ist Scheiße, ist Mist. Jetzt erst verstehe ich Gott, seitdem ich ihn kenne. Und die Zeit bekam er, am Anfang seines Dienstes auch zur Ruhe zu kommen. Jesus selbst, von der Taufe in die Wüste, Gott wollte ihn alleine haben. Und das ist so wichtig, diese Zeit der Ruhe. Deswegen wollen wir uns kurz auch Johannes angucken. Und Johannes Kapitel 12, Verse 23 zu 26. Und das geht hier um die Verherrlichung Christi. Gott möchte sich in und durch Christus verherrlichen, und Jesus spricht darüber und sagt: Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Und diese Zeit ist heute noch. Obwohl er nicht mehr da ist, er will sich verherrlichen durch sein Leib. Er möchte gesehen werden. Er ist ein Gott zum Anfassen. Nicht die blöden Versprechungen der Politiker, die vieles erzählen und nichts halten. Da kann man sich nicht dran festhalten. Gott ist ein Gott zum Anfassen. Das, was er sagt, das tut er. Und deswegen wurde er ja auch Mensch. Sprach nicht nur von Liebe, nein, er wurde Mensch und starb. Johannes hat gesagt: Ich habe ihn angefasst. Stell dir das vor. Ich habe Gott angefasst. Und unser Leben ist so, wir können Gott anfassen. Gott ist ein Gott zum Anfassen. Wir können ihn erleben. Es ist nicht ein intellektueller Trip. Gott materialisiert sich in unser Leben. Wir sind sein Leib und er will gesehen werden in uns, in unser Leben. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, ist es nicht zu gebrauchen. Lass uns mal zurückgehen zu Henoch, der mit Gott wandelte, Gott so nah war. Er löste sich in Gott auf und war nicht mehr. Er starb. In dem Sinn. Das fleischliche Mensch. Der löste sich in Gott auf. Er hörte auf, selbst zu sein. He was no more. Er war nicht mehr. Das ist hier dasselbe Thema. Wenn ich Gott dienen will, wenn ich Frucht bringen will, dann ist es nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Und das ist das, was Menschen begeistert. Aber interessanterweise, was entsteht durch Henoch? So viel Frucht wie nie zuvor und nie wieder. 969 Jahre Frucht. Er war Henochs Sohn. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Je mehr ich sterbe, deswegen sagt Johannes, nicht mehr ich. Weil er es kapiert hat, es liegt nicht an mir, nicht an meiner Anziehungskraft, nicht an meinem Intellekt, nicht an meine Gaben, nicht an meiner Ausbildung. Sondern an Gott, ob ich ein Segen werde. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Er wird nie packen. Wird alles umsonst. Wenn du an dein Leben hängst, an dein Image, an das, was du hast, an dem, was du hast, wenn du nicht bereit bist, alles herzugeben, um dieses Schatz, was da mittendrin im Acker ist. Nicht am Rand, nicht am Zaun lang. Mich in der Gemeinde so sonntags und dann nach Hause und zurück ins alte Leben. Nein, mitten hinein. Buddeln und ihm suchen, bis du das Schatz gefunden hast, dein Schatz. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Und wer sein Leben auf diese Welt hasst, verneint, hinter sich lässt, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wenn ich mein Leben hinlege, dann bekomme ich dafür ewiges Leben. Mann, wie viel Geld geben wir? Ne? Was schlucken wir alles für asiatischen Müll, ne? Um länger zu leben? Ne? Was für asiatischen Öle, die wir schlucken und uns einreiben und machen, ne? Und tun. Ne? Das ist alles nur Lug und Betrug. Wer mir dienen will, hier geht zum Arbeiten, Diener. Nur waren Diener Gottes. Der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Wir sind Freunde. Wir gehen miteinander. Egal wo du bist, wenn du Gottes Diener bist, ist er bei dir. Er lässt dich nie im Stich. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Wir sprachen gerade davon am Tisch. Lohn, Ehre. Tun wir das? Eigentlich würde ich dazu neigen, man streitet sich darüber. Ich habe mein Leben Jesus nicht gegeben und ich diene nicht Jesus, weil ich seinen Lohn bekomme. Und auch nicht wegen dieser Ehre. Ich denke, dass wahre Liebe ist eine Liebe, die nichts, auch gar nichts erwartet. Wenn er mich belohnen will, wenn er mich ehren will, wenn er das ihn freut, ist gut, aber Herr, das suche ich nicht. Du hast mich so geliebt. Ich will dich zurücklieben. Ich liebe meine Frau nicht, um sie zu melken wie eine Kuh. Nicht dafür, all dem, was ich von ihr bekomme, nein, ich liebe sie einfach. Und wenn sie gar nichts machen kann, und wenn sie krank wird und dahin driftet und ich muss zugucken, das ändert meine Liebe, sie wächst nur in der Zuneigung. Lass uns jetzt zur Arbeit gehen und ihr dürft ruhig mal, wenn es zu lang wird, die Uhr mir zeigen und dann höre ich auf. Ich habe keine Uhr, meine Uhr ist in Indien auseinandergefallen und ja, mit dem Handy ist es zu umständlich. Von daher, wie spät ist das jetzt?
Kannst du das sehen von hier aus?
Thank you, sir. So, let's keep going. Lass uns voranschreiten. Die Arbeit. Nun haben wir gesehen am ersten Abend, dass die Erde ist so verdorben. Die Menschen sind so, es geht ja nicht nur um Lust, das sind Perversitäten. Wie in Römer. Die haben Verkehr mit Dämonen. Und sie gebären anormale Menschen, Giganten, Anax. Und sie kommen sich vor wie Ameisen, vor diesen Ungeheuer. Goliath war einer. David reichte ihn wahrscheinlich bis zum Bauchnabel. Und die hatten sechs Finger, einige hatten sechs Finger an jeder Hand und sechs Zehen an jedem Fuß, 24. Ungeheuer. Das ist die Mischung zwischen Gottes Söhne, die Kinder Gottes und, seht ihr, wie wichtig das ist, dass wir nicht ein Joch ziehen mit jemandem, der nicht gläubig ist? Die Menschensöhne, die Humanisten, die keinen Gott brauchen. Ganz oder gar nicht, liebe das, vermischt das bloß nicht. Das wird zu Hölle da drin. Du kannst nicht zwei Meister dienen. Mach ganze Sache. Gott hatte dann die Menschheit, weil er ja barmherzig ist, dennoch, es ist erstaunlich, ne? Wie geduldig Gott mit uns ist, wie lange er wartet, was er für eine lange Leitung hat. Und es ist diese lange Leitung, es ist seine Barmherzigkeit und Gnade, die mich zur Umkehr brachte. Die Liebe Gottes ist unwiderstehlich. Ich weiß, wenn ich das sage, begebe ich mich in theologische Spannung. Da will ich nicht rein. Aber im gewissen Sinn ist es so, Gottes Liebe, wenn man sie sieht und erlebt, das kann man als Mensch nicht widerstehen. Du zerbrichst darunter. Paulus, hör auf, Gott zu treten. Du verletzt dich ja nur selbst. Und obwohl er Christen umgebracht hat, jeden Tag, und Freude dran hatte, sich als Held gefühlt hat, hat Gott ihn geliebt und ist ihm nachgegangen. Und er hat sich bekehrt. Die Welt war so verdorben und so kaputt. Und Gott gab da 120 Jahre. Also wir lesen hier im Vers 3 von Kapitel 6, da sprach der Herr, mein Geist soll nicht immer da im Menschen walten, denn auch der Mensch ist Fleisch. Ich will ihm als Lebenszeit geben, 120 Jahre. Es kommt, er weiß nicht, wie das in Elberfelder jetzt formuliert ist, aber das ist eine Gnadenzeit. Viele interpretieren das so, dass der Mensch von nun an nur 120 Jahre leben wird. Aber das ist auch nicht danach. Also die Schrift bestätigt das nicht unbedingt. Ich will jetzt keinen theologischen Streit hier erzeugen, aber wir müssen forschen und wir müssen selber irgendwo zu einer Meinung kommen in den Ganzen. Ob das Schöpfung ist oder ob es die ganze Erde tatsächlich mit Wasser gedeckt wurde, aber nur die damalige Welt jetzt, Euphrates, Tigris, Ur, diese ganze, die arabische Welt, was heute die, oder war es tatsächlich die ganze Welt? Da musst du ringen, da musst du gucken, da musst du lesen, da musst du beten, da muss jeder für sich, und da will ich mich gar nicht hineinbegeben, aber in 1. Petrus 3,20, wir können ja nachschlagen und lesen, 1. Petrus 3 und Vers 20 steht, die einst ungehorsam waren, er spricht jetzt von den Zeiten Noahs, als Gott harrte und Geduld hatte zu Zeiten Noahs, als man die Arche baute. Das würde logischerweise bedeuten, dass während diese 120 Jahre, die Gott harrte, so verstehe ich das, als Ausländer, Noah die Arche baute. Das ist doch eine Logik da drin, oder? Und ich finde es auch, Gott warnt und er baut. Verstehst du? Die Arche entsteht und du musst dich prüfen. Kann das wahr sein? Ich meine, 50 Jahre, da entsteht was. Vielleicht hat Noah doch recht. Siehst du, wie Gott mit diesen Menschen, die so verkommen sind, Gott ihren Rücken gekehrt hat und bewusst Gott ablehnen, dann ist Gott dennoch. Und wie Schweine in ihre Lust leben, dann ist Gott immer noch barmherzig und gibt ihnen Zeit und zeigt ihnen immer noch diese Arche. Und die Arche ist für mich ein Zeichen der Gnade Gottes. Das trägt diese Familie, die einzige Familie, die gläubig war. Gehen wir zu Abraham, sehen wir das wieder, einige hundert Jahre später. Mit Lot in Sodom und Gomorra. Und wie Abraham, auch Noah war so einer, und wir müssen aus. Und wenn es doch nur einer gibt. Und Gott sagt zu Abraham, genauso meine ich zu Noah, 120 Jahre sollen sie zugucken, baue dran. Und was glauben die? Der ist bekloppt. Und er baute eigentlich, es ist nicht so, dass er eine Wüste baute. Das war Garten, wie ein Garten Eden damals. Es war fruchtbares Land zwischen Tigris und Euphrates. Die babylonische Geschichte erzählt uns eigentlich, dass die Arche, Noahs Arche, etwa 70 Meilen, das sind knappe 100 Kilometer, vom Garten Eden gebaut wurde. Und ja, da sind menschliche Übertragungen. Das aber auch Überlieferung, entschuldige. Aber von der Arche ist es da in aller Kultur, es ist nicht verrückt. Bei den Azteken, bei den Inkas, bei den Chinesen, in Russland, überall. Die sprechen von einer Arche und von einer Familie und von ein Flut, das die Erde bedeckt hat und von Zerstörung. Überall auf der Welt. Das kann doch kein Zufall sein. Gott baut auch eine Arche für uns, nimmt sich 120 Jahre, unser Vertrauen zu gewinnen. Ich bin ein wahrhaftiger Gott. Ich tue das, was ich sage. Und wenn ich sage, ich muss diese Welt reinigen mit Wasser, dann werde ich es tun. Schau zu. Die Menschen wurden ja damals 7, 8, 900 Jahre alt. Sie haben es gesehen, von Kind auf, vor den eigenen Augen, bis es fertig war. Und es fing an zu regnen und die lachten immer noch. Bis Gott die Tür zumachte. Klappe zu, Mause tot. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist voller Frevel. Wenn Gott Schluss macht, sagt er nicht in Lieblosigkeit, er weiß ganz genau. Er verschloss Pharaos Herz. Warum? Weil Gott voraussehen kann. Und Gott wusste ganz genau, dass Pharao nie nachgeben würde. Also weil er sich hundertprozentig bis zum Schluss seines Lebens gegen Gott gestellt hat und sich gegen Gott entschieden hat, hat Gott ihn gebraucht und als Werkzeug genommen, damit wir lernen, dass es gefährlich ist, ein hartes Herz zu bekommen gegenüber Gott und zu wehren gegen seine Stimme. Und dann sagt er mir, machen mir einen Kasten. Du kommst in die Kiste. Mach dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin und verpichte es mit Pech von innen und außen. Ja, kann ich, Gott, meine Familie ist schon hier am Euphrates und Tigris schon viele Generationen im Schiffbau. Wollen wir das nicht mehr so machen, wie wir die Schiffe, die Fischerboote schon Jahrzehnte bauen? Wir haben doch Erfahrung. Es ist eine Familientradition. Wir sind Schiffsbauer. Jetzt sagst du, mach eine Kiste. Das Tannenholz, okay, nee, wir nehmen normalerweise ein Tannenholz. Seht ihr, warum wir sterben müssen? Uns selbst, unsere eigene Vorstellung? In Gottes Reich geht das, er ist Herr. Er bestimmt, er sagt, wo es lang geht. Und wir müssen uns fügen. Ja, ich will dir dienen, Herr, aber so wie ich das will. Mit meinem Werkzeug, mit meiner Erfahrung. Gott sagt, nee, dann such dir einen anderen Job. Und mache Kammern darin und verpichte ihn mit Pech innen und außen. Ja, außen kann ich verstehen, aber innen ist doch kein Wasser. Pech von innen? Da hast du Pech gehabt, ich mach's nicht. Weißt du, warum Pech von innen war? Stell dir mal vor, über 7000 Tiere, groß und klein. Und da war Platz drin. Das sagen gläubige Forscher. Das ist überhaupt gar kein Zweifel. Das ist auch nicht zu widersprechen. Ich war in die Arche in Amsterdam. Wer ist schon in der Arche in Amsterdam gewesen? Wenn ihr da seid, geht mal hin. Das ist interessant. Der hat das genau nachgebaut. Da passen 7000 Tiere, Giraffen da drin. Die haben auch lebendige Tiere drin, zum Teil. Sehr interessant. Ja, die Etagen waren ja auch 5 Meter hoch, ne? 3 Etagen. 1 unten, 1 mittendrin und 1 drüber. Ziemlich logisch, Gott, ne? sagt er auch hier in den Text. Warum? Pech von innen. Weil alles voll gepinkelt wird. Was meinst du, wenn das ins Holz dringt? Bist du schon mal in einem Pissoir in Frankreich gewesen? Im Sommer. Und das ist Beton. Das ist Beton. Und du musst 371 Tage? Das ist ein Jahr da drin? In diesem Pissoir? Es hatte hygienische Gründe. Von außen das Wasser raus, von innen sauber. Ich habe als Maler gelernt, ich habe auch unter vielen anderen Berufen auch Maler gelernt. Und Maler ist nicht, um die Sachen schön zu machen. Ursprünglich wurde angefangen mit Farbe und Lack aus hygienischen Gründen, damit man das reinigen kann. Nicht, um das schön zu machen. Heute machen wir das auch noch schön mit. Aber das war wegen der Hygiene notwendig. Gott weiß, was er macht. Noah hätte gedacht, ich mache das so, wie ich will, machen wir nie von innen. Und dann hängt er da drin, verstehst du, nach 40 Tagen. Und die ganze Familie kippt um. Pissvergiftung. Ja, ist doch gut, dass wir über uns selbst lachen können, oder? Ja, also, soweit habe ich das nicht studiert, aber wir können ja noch ein Seminar machen. Nur, da ist eine Logik drin. Gott sieht diese Dinge voraus. Wir sind begrenzt in unser Planen, in unser Wirken. Wirklich, wir haben diese weite Schau nicht, die Gott. Gott sieht, was da kommt und sagt, mach das bitte so. Kennt ihr das? Ich bin so dickköpfig gewesen. Und bin es in vielen immer noch. Warum? Warum? Ich mache das gern, aber nicht so. Und Gott sagt mir, wenn du sagst, aber nicht so, dann ist es ohne Unterordnung kannst du mich nicht dienen. Arbeit ist hart. 120 Jahre in einem Job. Ich habe mit Schwestern gesessen in der Gemeinde, die halten das nur 6 bis 8 Wochen aus. Dann sprechen sie von Mobbing und hauen ab. Ich habe mit Brüdern gesessen in der Gemeinde, die kommen. Hey, Arbeit ist kein Spaziergang. Arbeit ist eine gute Beschäftigungstherapie. Das sagt uns Genesis. Wir sagen, der Fluch ist raus. Aber das gilt nicht. Denn im Neuen Testament bezieht sich Paulus auf die Arbeit und sagt uns, dass es gut ist. Genesis 3, 9, 10. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Weißt du was? Ich habe wegen der Familie jahrelang, also es wird wahrscheinlich aufgenommen, aber ich sage das dennoch, Scheißjobs gehabt. Echt, die waren zum Kotzen. Aber ich denke, meine Frau liebe ich und die Kinder. Und aus Liebe zu meiner Frau und Kinder will ich einfach arbeiten. Und einen schlechten Job zu haben, ist so ein Segen. Ich will nicht meinen Sohn immer wieder zum Thema, aber ich lerne so viel von meinem Sohn in den letzten Monaten. Mein Sohn ist 33 Jahre alt. Der ist so schwach, dass er nicht mehr arbeiten kann. Und das quält ihn. Er sagt, Daddy, wenn ich nur 3 Stunden arbeiten könnte, ich wäre so froh. Mit 33 Jahren hat er nicht mehr die Kraft zu arbeiten. Ich sage euch, das ist Elend. Das ist Not. Der Mensch braucht es. Es ist gut, dass wir Arbeit haben. Lasst uns doch dankbar sein, egal was für eine Arbeit. Und wenn du Gott dankbar genug bist für diesen Job und er sieht dich und sieht, dass du es nicht mehr, dann gib dir den neuen. Aber sei doch erstmal dankbar für dem, was du hast, für die kleinen Dinge. 2. Thessaloniker. 2. Thessaloniker, das ist ein längerer Text, aber eigentlich sehr interessant zum Thema. Und es zeigt uns, eigentlich Paulus zeigt uns, und ich mag Paulus, weil er so ein Radikaler ist, dass eigentlich die ganze Sache mit der Arbeit genauso im Neuen wie im Alten ist. Und wir lesen in 2. Thessaloniker, und Kapitel 3, Verse 7 bis 14. Denn ihr wisst, wie ihr uns nachfolgen sollt. Denn wir haben nicht unordentlich bei euch gelebt. Wir sind keine Faulpelze gewesen, haben euch nicht auf die Tasche gelegen. Habt auch nicht umsonst Brot von jemandem genommen, sondern mit Mühe und Plage haben wir. Mit Mühe und Plage haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um keinen von euch zu Last zu fallen. Hier, Paulus ist ein Theologe, top studierter, aber er macht sich die Finger wund und kriegt wahrscheinlich Hornhaut, weil er Tag und Nacht arbeitet, um sich selbst zu unterstützen und andere zu geben. Nicht, dass wir dazu nicht das Recht hätten, sondern wir wollen uns selbst euch zum Vorbild geben, damit ihr uns nachfolgt. Denn schon als wir bei euch waren, geboten wir euch, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Deswegen habe ich so abgenommen in den nächsten Monaten. Ich bin Rentner und seitdem gibt mir meine Frau nichts mehr zu essen. Wisst ihr, auch wenn du arbeitslos bist, und wir haben ganz feine Brüder hier, in unserer Mitte und auch in der Gemeinde, die lange Zeit arbeitslos sind und in der Welt als arbeitsunfähig gelten, sie kommen und putzen mein und dein Klo und saugen dein und mein Teppich und räumen auf in der ganzen Gemeinde, werden nicht gesehen, kriegen kein Lob und Ermutigung, werden nur gemeckert vielleicht sogar, außer von der Gemeindeleitung natürlich, die geben viel Lob. Aber denn wir, ja, und jemand sagte mir auch, sagt nicht wer, aber er meinte, um zur Konferenz zu kommen, habe ich die Woche 95 Stunden gearbeitet. Da sehe ich Paulus dran. Um diese 2 Tage frei zu haben, weil mir das so wichtig ist, die Gemeinschaft mit Gott und mit meinen Brüdern, habe ich ihn vorausgearbeitet. 95 Stunden. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich leben. Ja, na, da komm, nein, ich habe mich ausbilden lassen als Lehrer und jetzt als Sozialarbeiter für ein Drittel, nee, sehe ich nicht ein. Ich krieg ja mein Arbeitslosengeld, das ist genauso, ist, wie heißt das, das ist genauso viel, als wenn ich jetzt als Sozialarbeiter, mache ich nicht. Unter meiner Würde. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesus Christus, dass sie still ihrer Arbeit nachgehen und ihr eigenes Brot essen. Ihr aber, liebe Brüder, lasst euch nicht verdreißen, Gutes zu tun. Paulus sagt, arbeite so viel, dass du genug hast, andere zu geben. Und das ist schön, das ist eine Gemeinde. Wir fahren nach Rumänien und die Geschwister in Rumänien, Jörg erzählt mir, 3.700 Euro zusammengekommen. Also ich habe da selbst 3.000 von gegeben, aber 700 von euch. Das schätze ich, Jungs. Das ist schon. Hey!
Sag mal, wow. hast mir meine 2000 hingetan.
Bitte? Die habe ich meine Frau gegeben, sie ist Rumänin. Wenn aber jemand unserem Wort in diesem Brief nicht gehorsam ist, hört mal zu, wie wichtig das ist, Jungs. Dass wir einander ermutigen, auch unsere Kinder. Wer gerade in Indien, ein ganz feiner Bruder, den kenne ich schon so lange. Weißt du, aber das sind Missionarfamilien in dritte, vierte Generation. Und es kommt immer aus Europa. Das sind feine Leute, aber sie haben sich dran gewöhnt. Und Sohnemann ist zu Hause, 23 Jahre alt, spielt Gitarre und philosophiert mit seinen Freunden. Macht nicht einen Finger krumm und hilft seiner Mama zu Hause. Lehnt sich zurück. Und ich sage zu meinem Bruder, dem Vater diesen Jungs, sage ich, du, Fritz, das ist kein indischer Name, aber er ist besser als, ne, alles offenbar machen hier. Das ist nicht gut, dass Hannes so rumhängt. Das ist nicht gut. Wir dürfen das bei unseren Kindern. Weißt du, wir haben so viel gegen Kinderarbeit. Meine Kinder haben von klein auf, ich wäre schon längst im Knast, zu Hause gearbeitet. Gabi hatte eine Aufgabe für jedes Kind. Und ich sage dir, die Kinder, die so erzogen, sie sind reifer, höflich, dankbar. Lass uns diese kleinen Ordnungen halten. Wenn aber jemand unserem Wort in diesem Brief nicht gehorsam ist, dann merkt euch und habt mit ihm, hey, da, ich lese hier das Wort Gottes, das habe ich jetzt nicht irgendwie selber geschrieben. Bitte kein Problem mit mir, schimpf mit Gott. Hab nichts mit ihm zu schaffen, damit er schamrot werde. Und das ist jetzt, man könnte weitergehen. In Apostelgeschichte schreibt Paulus, wie er ein Vorbild ist, in Kapitel 18, 1 bis 3. Wie er arbeitet und wie er andere ermutigt zu arbeiten. In Gottes Reich muss gearbeitet werden auf seine Weise, so wie er will. Und wir sind alle Mitarbeiter. Dann haben wir die Kosten. Das ist nicht einfach, Mitarbeiter im Reich Gottes zu sein. Wir brauchen eine Umschulung und dann müssen wir uns seine Ordnung fügen. Wie bereits schon gesagt, in Noah haben sie sicherlich ausgelacht. 120 Jahre, stell dir das mal vor, lachen sie einen aus. Ich war etwa 1,5 Jahre in Indien. Da habe ich angefangen, meinen Koffer zu packen. Und innerhalb von 4 oder 5 Jahren habe ich meinen Koffer 6-mal gepackt. Ich habe gesagt, das reicht jetzt. Ihr habt die Schnauze voll. Ich diene dieses Volk und die hauen mich ständig in der Pfanne. Die missbrauchen die Gaben. Die kommen nicht zur Arbeit. Die wollen nicht mit mir zusammenarbeiten. Sie wollen ihren eigenen Ding machen. Die Leute, die wir erreichen wollen, sind undankbar, schimpfen mit uns. Die Polizei schlägt uns mit Stöcke im Dienst, wo wir sterbende Menschen waschen auf den Straßen, kommt die Polizei und schlägt uns mit Stöcke. Mitarbeiter schreiben an der Regierung und sagen, schmeißen Sie diesen Inselaffen raus. Er ist Missionar. So wie Nehemia das erlebt hat, oder? Genau so. Weil wir arbeiten und arbeiten nach Gottes Ordnung, heißt nicht, dass es Lob ist, dass es Zuckerlecken ist, dass es einfach ist. Nein, das Gegenteil. Das ganze System der Welt ist gegen die Ordnung in Gottes Reich. Und wir werden das von innen her und von außen her spüren. In Matthäus In Matthäus Kapitel 8, lesen wir Verse 5 bis 10. Ihr seid, warte, ich will das richtig kriegen, entschuldigt. Matthäus 8, 37, entschuldigt. Jawohl, jetzt sind wir da. Nein. Doch. Gott verherrlichen. Ja, es ist wahrscheinlich die Stelle, oder? Nein, es gibt kein 37, ne? Ja. Und ist es vielleicht... Die Stelle, dass Jesus, wo Jesus sagt, er sucht Arbeiter in sein Weinberg. Ist 9, das ist 9,37, das war der Fehler. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenig sind die Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. In der englischen Übersetzung steht hier nicht worker, es steht laborer. Und laborer im griechischen Text ist ergates. Ist das richtig ausgesprochen? Ergates. Und ergates ist jemand, der arbeitet mit Mühe. Arbeit, die ein Ärgernis ist. Ist eine schwere Arbeit. Und labor auf Englisch ist ein Tagelöhner. Und dasselbe Wort wird von Jesus gebraucht, wenn er sagt, kommet her zu mir, alle, die ihr ärgertet. Mühe, beladen, belastet. Die Arbeit in Reich Gottes ist nicht immer einfach. Die Arbeit, die Noah hatte, war nicht einfach. Wir stehen ständig in Unterdruck und Anfechtung. Und wir können das nur durchstehen, wenn wir die Arbeit für ihn machen und nicht für uns selbst. Und ich erzählte damals, mein Koffer so oft gepackt. 6-mal mindestens. Und jedes Mal sagt Jesus zu mir, bist du hergekommen, weil du wolltest? Nein, du hast mich hergeholt, du hast mich berufen. Also ich berufe dich dann auch zurück. Und im Moment bist du hier noch berufen. Hier ist dein Arbeitsplatz. Und ich habe gelernt, dass eigentlich egal, wie schwer die Arbeit ist und unangenehm sie ist, das ist eigentlich das schönste Ort, in dem wir überhaupt sein können. Da, wo Gott uns haben will. Dann haben wir also die Arbeit selbst, ist schwer. Dann haben wir auch die Kosten, die müssen wir überschlagen. Wir müssen uns von Gott berufen lassen, wenn es ein Dienst ist im Reich Gottes. Dann haben wir die Ordnung. Haben wir gesehen da in 1. Mose. Gott hat gesagt, ganz genau, wie die Arbeit abgehen soll. Schritt für Schritt. Und Mose war gehorsam. Matthäus 8. Im Dienst ist das eigentlich so wichtig. Matthäus 8 und Verse 5 bis 10. Das ist diese Geschichte vom Hauptmann. Und er war ein Mann, der sehr angesehen war. Wir lesen einfach ab Vers 5. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert. Hier, ey, das ist schon eine Stelle. Ne? Ein römischer Hauptmann. 100 Männer unter sich. Und sagt Jesus: Ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan und haben Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, gehe hin, so geht er. Und zu einem anderen komm, so kommt er. Und zu meinem Knecht tu das, so tut er es. Als er das hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgen: Wahrlich, wahrlich, sage euch, solch ein Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Und so weiter. Dieser Hauptmann war so beliebt von dem jüdischen Volk. Der war hochgeachtet als Römischer, eigentlich ein Feind. Aber da war etwas in seinem Leben, eine Ordnung, die sie bewundert haben. Und ich sehe hier Demut in dem Leben von diesem Hauptmann. Er sagt im Vers 8, denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan. Er sagt nicht, ich bin der Herr Oberst und habe 100 Soldaten unter mir. Nein, er sagt wie Paulus: Ich bin der Letzte. Ich bin untergeordnet. Wisst ihr, und wenn wir untergeordnet sind in der Familie, zu Hause, in der Gemeinde, wenn wir uns einordnen, wo Gott uns hingestellt hat, haben wir Autorität. Und deswegen hatte diesen Mann Autorität und sprach von seiner Autorität und hat göttliche Autorität verstanden, dass die Autorität Gottes, die Ordnung Gottes so stark war, dass wenn Jesus sagt, kann er fernheilen. Warum? Weil er die geistlichen Gesetze verstanden hat. Durch dem, dass er sich ein- und untergeordnet hat. Wir lesen jetzt zum Schluss, was macht die Zeit? Ist das gut oder schlecht? Das ist spät. Römer 12. Ich habe mich gewundert, warum ihr alle so ruht. Langes Kapitel, normalerweise wollte ich das zur Hälfte lesen, das mache ich jetzt nicht mehr. Es geht darum, dass wir unser Leben als lebendiges Opfer, als Diener, als Mitarbeiter im Reich Gottes, wir opfern uns als lebendiges Opfer. Und dann in Vers 3 sagt er: Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, wieder zurück zum Hauptmann, jeden unter euch, dass niemand mehr von sich halte. Er sagt nicht: Denk nicht zu wenig von dir selbst. Das kommt von selber. Dass ich meine, dass ich viel bin. Minderwertigkeit. Das sind wenige Menschen, die darunter leiden. Der normale Mensch überschätzt sich, erhöht sich. Wir sollen nicht mehr von uns denken, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte. Ein jeder, unser Maßstab ist Jesus. Wir messen uns an Jesus. Und wenn ich mich an Jesus messe, weiß ich, ob ich hochmütig bin oder demütig. David sagt: Prüfe du mich und zeige du mir, ob da in meinem Herzen Hochmut, Selbstgerechtigkeit ist, und tilge die Sünde in mir. sollte nicht mehr von sich halten, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder wie Gott das Maß des Glaubens ausgestellt hat. Denn wir sind ein Leib und so weiter. Da machen wir einen Sprung zu Vers 15. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach höheren Dingen. Das ist wieder dieselbe Warnung. Nicht mehr von uns selbst zu halten. Nicht eingebildet. Sondern trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Mitarbeit im Reich Gottes. Die Arbeit selbst ist nicht einfach. Die Arbeit muss getan werden nach Gottes Ordnung. Egal, was die Kosten sind. Gott braucht Mitarbeiter, wie Noah es war, der diese Arche baute für seine Familie. Und diese Arche, diese Wanne der Gnade Gottes trug die Familien durch den Gericht Gottes. Während die Familie, seine Familie in Geborgenheit lebte in der Arche, tobte das Gericht Gottes über die ganze Welt. Und Gott löschte alles Leben aus, außer in die, die in der Arche waren, getragen. Weil Noah ein Prediger der Gerechtigkeit war. Aber nicht nur das, ein Mann wie Abraham, der die Gnade Gottes verstanden hat. Und so sollen wir sein. Wir sollen ein Zuhause bauen für unsere Familien, für unsere Frauen, für unsere Kinder. Und das soll ein Haus der Gnade sein. Wir sollen sie tragen, wie Gott uns trägt, in Gnade, Barmherzigkeit und Geduld. Und so auch in der Gemeinde, so muss unser Dienst sein, wie Noahs Dienst. Gnade, Barmherzigkeit, Vergebung, Geduld. Vater, wir danken dir dafür, dass du uns aus der Ruhe heraus berufen hast, einen Dienst zu tun in deiner Ordnung. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass du uns dorthin bringst, dass du uns formst, dass du uns veränderst, dass du uns aus unserer fleischlichen Natur herausrettest und dass du schenkst, dass wir getrieben werden vom Heiligen Geist, ein Geist der Liebe, der Gnade, der Barmherzigkeit, ein Geist, das bereit ist, sich zu erniedrigen, den unteren Weg zu gehen, andere Menschen die Füße zu waschen. Und vergib du uns, Jesus, wenn wir im Dienst stehen und unser Dienst tun auf eine Weise, die dir keine Ehre macht. Wir danken dir für dein Wort und bitten dich, dass du es uns segnest, in Jesus' Namen. Amen.